Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Das Ziel ist klar, doch wo genau starten wir? Robert Habeck von den Grünen ist seit kurzem Minister für Wirtschaft und Klimaschutz. Er hat heute eine Eröffnungsbilanz beim Klima vorgelegt und erläutert, wie Deutschland seine Klimaziele schaffen soll. Gleich unser erstes Thema. Wir widmen uns dann der Atomkraft. Umweltverbände wenden sich mit einer Aktion in Berlin gegen ihre Berücksichtigung in der EU-Taxonomie. Der Handel mit Elfenbein wird in Europa ab heute noch stärker begrenzt. Auch das ein Thema dieser Sendung. Und es geht um alte Elektrogeräte und die Frage, wie neuere Geräte länger nutzbar bleiben können. Im Verbrauchertipp geht es schließlich darum, wie Sie bei der Anmeldung bei Diensten im Internet sicherer vorgehen können. Deutschland hat im vergangenen Jahr wieder mehr Treibhausgase ausgestoßen als zuvor. Die Denkfabrik Agora Energiewende bezifferte den Anstieg vor wenigen Tagen auf 33 Millionen Tonnen oder 4,5% verglichen mit dem Vorjahr. 2020 hatte unser Land aufgrund der Corona-Pandemie überraschend die Zielmarke von 40% weniger Treibhausgasen eingehalten. Jetzt liegen wir aber wieder deutlich drüber, wenn sich diese Hochrechnung bestätigt. Wo stehen wir also beim Klimaschutz? Der zuständige Minister Robert Habeck hat soeben in Berlin eine Art Eröffnungsbilanz vorgelegt. Ann-Kathrin Büsker in Berlin. Warum jetzt schon eine Bilanz?
Ja, ich glaube auch, um zu zeigen, mit welcher Hypothek man in diese neue Regierungszeit startet. Bemühungen der Vorgängerregierung waren schlicht nicht ausreichend, sodass wir eben voraussichtlich auch dieses Jahr unsere Klimaziele nicht erreichen. Sie haben die Berechnung der Agora Energiewende aus der vergangenen Woche ja schon angesprochen. Im vergangenen Jahr haben wir auch unsere Klimaziele gerissen. Und ja, aus Sicht von Robert Habeck muss jetzt einiges passieren.
Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden. Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen. Im Prinzip kann man über den groben Daumen sagen, wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen. Ich gehe gleich nochmal auf die verschiedenen Sektoren und Sparten ein.
Und tatsächlich hat er dann auch sehr umfangreich erläutert, was alles passieren muss. Das Ganze ist so ein bisschen die politische Basis, um jetzt schnelles Handeln zu rechtfertigen. Die Grünen sehen ja nun mal erheblichen Handlungsbedarf, bekommen dafür auch Zuspruch von Umweltverbänden und Klimafachleuten. Interessant fand ich, Habeck hat die Lage doch vergleichsweise nüchtern beschrieben, mit vielen Zahlen gearbeitet. Er hat diese Pressekonferenz, soweit ich sie bis eben verfolgen konnte, nicht dafür genutzt, politische Ellbogenschläge etwa gegen die Vorgängerregierung zu verteilen.
Wie will der Minister denn jetzt vorgehen, damit wir die Klimaziele noch erreichen?
Ja, der Koalitionsvertrag, der sieht ja ein Klimaschutz-Sofortprogramm vor, welches noch 2022 umgesetzt werden soll. Ich habe schon gesagt, in der Eröffnungsbilanz werden die einzelnen Sektoren durchdekliniert, was dort passieren muss. Es werden aber auch internationale Schritte beschrieben, etwa auf EU-Ebene die konsequente Entwicklung des Fit for 55-Pakets etwa. Erste Schritte auf nationaler Ebene sollen dann bis Ostern durchs Kabinett, damit sie vor der Sommerpause durch das Parlament können. Teile davon könnten beihilfepflichtig werden, so Habeck, sodass hier dann auch noch die Genehmigung der EU eingeholt werden müsse. Und der zweite Teil dieser Sofortmaßnahmen, der soll dann im Sommer durch das Kabinett, um in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt zu werden.
Was sind denn die wichtigsten Eckpunkte dabei für die nächsten Jahre?
Ja, da hat Habeck jetzt vor allem erstmal mit Blick auf das Osterpaket einiges erläutert. Das Ziel für 2030 sind ja 80% Strom aus erneuerbaren Energien. Das heißt, man nimmt sich jetzt zunächst eine Reform des EEG vor, erhöht dort die Ausschreibungsmengen gemäß dieses 80%-Ziels. Man nimmt dort auch die Definition der überragenden öffentlichen Bedeutung der erneuerbaren Energien vor, die ja im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde. Die Abschaffung der EEG-Umlage soll da rein, außerdem ein Solarbeschleunigungspaket, die Änderung der Mieterstromnutzung, Solarpflicht für Neubauten. Wir reden da voraussichtlich über Gewerbebauten. Es sollen außerdem Maßnahmen kommen, um für Windkraft genehmigte Flächen schneller bebauen zu können. Laut Habeck 8-9 Gigawatt in der Kapazität genehmigte Flächen, wo aber andere Schutzgüter gerade die Bebauung verhindern. Da möchte er rangehen. Das Wind-an-Land-Gesetz soll ebenfalls Teil des Osterpakets werden. Dahinter verbirgt sich das Flächenziel von 2% für den Ausbau von Windkraft. Wenn wir auf die Wirtschaft schauen, dort will Habeck die Carbon Contracts for Difference ausbauen, auch als Teil dieses Osterpakets, also die Differenzverträge, welche die Wirtschaftlichkeit CO2-armer Produkte in der Innovationsphase sichern sollen.
Auf welche Schwierigkeiten muss sich der Minister denn einstellen?
auf vielgestaltige. Schauen wir uns zum Beispiel das Flächenziel an, die 2%. Das klingt ja erstmal gut, ist aber praktisch gar nicht so leicht umzusetzen, weil in den Bundesländern sehr unterschiedliche Regeln gelten. Das hat heute Morgen auch Städtetagspräsident Gerd Landsberg im ZDF betont.
Nehmen Sie das Beispiel Wald. Wir haben 16 Bundesländern, nur in 6 von diesen 16 darf überhaupt im Wald Windenergie installiert werden. Dann gibt es unterschiedliche Abstandsvorschriften. Teilweise sind es 2000 Meter von der Bebauung, teilweise sind es 1500. Das müsste man ändern.
Und da ist eben eine Frage, schafft man bundeseinheitliche Kriterien? Das könnte zu Widerstand aus den Ländern führen oder behält man Unterschiede bei? Das könnte wiederum zu Akzeptanzproblemen führen. Auch der Artenschutz ist ein Knackpunkt. Es braucht nur ein Exemplar einer gefährdeten Art, damit ein Projekt nicht umsetzbar ist. Hier möchte die Koalition stärker auf den Populationsschutz, denn auf den Individuenschutz setzen. Das kann sie aber nur bedingt national entscheiden, weil das eben EU-Recht betrifft. Plus, das alles kostet natürlich auch sehr viel Geld. Transformation kann außerdem zu weiteren Preissteigerungen für fossile Produkte führen. Hier wird sich die Koalition Gedanken um die soziale Abfederung machen müssen. Im Koalitionsvertrag ist ja von einem Klimageld die Rede, welches eingeführt werden soll. Es könnte die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die BürgerInnen zurückgeben. Davon ist jetzt in dieser Klimabilanz heute aber keine Rede gewesen.
An Katrin Büsker war das über die Eröffnungsbilanz des neuen Ministers Robert Habeck beim Klimaschutz. Herzlichen Dank. Gegen Atomkraft zu sein, das ist für Umweltschützerinnen und Umweltschützer in Deutschland fast eine Selbstverständlichkeit. In der Europäischen Union gehen die Meinungen hier allerdings weit auseinander und die EU-Kommission will die Kernenergie in ihrer Taxonomie, also der Zusammenstellung ökologisch nachhaltiger Energiequellen, mit einem Gütesiegel versehen, vor allem wegen der günstigen CO2-Bilanz. Auch Erdgas wird als Energiequelle hier zumindest vorübergehend positiv gewertet und die Folge könnte sein, dass mehr Geld in diese Bereiche investiert wird. Für die Ampelkoalition in Berlin ist die Taxonomie eine Belastungsprobe und die großen Umweltorganisationen wollen sie unter Druck setzen, damit sie sich in Brüssel eindeutig vor allem gegen die Berücksichtigung der Atomkraft ausspricht. Heute Vormittag gab es dazu eine große Aktion in Berlin. Dieter Nürnberger war für uns dabei.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.
Ein paar Dutzend Umweltaktivisten demonstrierten am Morgen vor dem Kanzleramt in Berlin. Mehr sei in Pandemiezeiten nicht machbar, so die Veranstalter. Zuvor schon hatten mehrere Umweltverbände Bundeskanzler Olaf Scholz in einem offenen Brief aufgefordert, ein klares Nein der Bundesregierung zu den Plänen der EU-Kommission zu formulieren, künftig auch die Atomkraft und die Energiegewinnung aus Erdgas als nachhaltig einzustufen. Es sei das falsche Signal zur falschen Zeit, sagt beispielsweise Antje von Brok, Bundesgeschäftsführerin des Bundes für Umwelt und Naturschutz.
Deutschland hat sich ja schon vor vielen Jahren entschieden, dass Atomkraft nicht nachhaltig ist, hochriskant, und deswegen machen wir den Ausstieg in diesem Jahr. Und fossile Energieträger wie Gas haben natürlich in einem Klimaschutzprogramm überhaupt nichts verloren. Deswegen kann die Entscheidung, Gas und Atom als nachhaltig zu deklarieren, nicht richtig sein. Wir haben in wirklich sehr kurzer Zeit über 200.000 Unterschriften bekommen. Das ist bemerkenswert und zeigt, dass die Menschen das aufregt.
Zwar hat die EU-Kommission die Frist zur Bewertung der Vorschläge nun auf den 21. Januar verlängert, doch für die Demonstrierenden ist klar, dass die vorgesehene Klassifikation in die falsche Richtung geht. Die sogenannte Taxonomie soll dazu beitragen, dass künftig private Investitionen verstärkt in erneuerbare Energien fließen. Der Vorschlag werde jedoch genau das Gegenteil bewirken, befürchtet Jörg Andreas Krüger, der Vorsitzende des Naturschutzbundes Deutschland, kurz NABU. Besonders die geplante Einbeziehung der Atomkraft macht ihm Sorgen.
Die Taxonomie soll die großen milliardenschweren Finanzströme lenken und sie sollen sie lenken in nachhaltige Zukunftsinvestitionen. Es soll also nicht mehr in dreckige Kohlekraft zum Beispiel investiert werden, sondern es soll in Zukunftstechnologien und Lösungen investiert werden. Das ist ein Thema für die Finanzmärkte und für die Finanzinvestoren. Aber am Ende hängen natürlich wir alle mit unseren Alterssicherungen, mit den privaten Rentenversicherungen auch in diesen Investitionsmärkten mit drin.
Hinter der Kommissionsentscheidung sieht Lara Marie Krause von den Internationalen Ärzten für die Verhütung des Atomkrieges vor allem den Einfluss Frankreichs, welches bekanntlich die Atomkraft weiter ausbauen will. Es gehe weniger um Nachhaltigkeitskriterien, sondern um wirtschaftliche Interessen.
Die Atommeiler in Frankreich zum Beispiel sind alle renovierungsbedürftig, sage ich jetzt mal. die sind alle schon über 30 Jahre alt. Ein Atomkraftwerk hat eine Laufzeit von 30 Jahren oder 40 Jahren und mehr nicht. Und dann muss es erneuert werden. Und wenn jetzt das ganze Geld da reinfließt, und das ist ja das, was Frankreich möchte, dann wird einfach der Ausbau der erneuerbaren Energien dort nicht vonstatten gehen.
Die Umweltverbände unterscheiden in ihrem Protest zwischen der Klassifikation von Atomkraft und Erdgas. Der fossile Energieträger werde als Brückentechnologie zeitlich begrenzt wohl noch gebraucht. Die Atomkraft hingegen nicht, sagt Sascha Müller-Krenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Allerdings sollte dies in der Taxonomie auch so deutlich formuliert werden. Auch Erdgas sei nicht nachhaltig. Die Forderungen an die Bundesregierung seien eindeutig, so Müller-Krenner.
Erstmal sollte Deutschland Einspruch einlegen, klar und deutlich. Das gebietet schon das Grundgesetz. Das Grundgesetz hat ja den Klimaschutz zum Grundrecht erklärt. Und anschließend, wenn dieser Einspruch nicht erfolgreich ist, sollte sich Deutschland der Klage von Österreich und Luxemburg anschließen vor dem Europäischen Gerichtshof.
Auch wenn die europäischen Mehrheitsverhältnisse wohl nicht zu ändern seien, für die neue Bundesregierung gehe es in dieser Frage um Glaubwürdigkeit, so die Umweltverbände.
Ein Beitrag von Dieter Nürnberger. Wenn Elefanten gejagt werden, dann geht es nicht um ihr Fleisch, sondern um die Stoßzähne, also um Elfenbein. Der legale Handel damit ist allerdings stark beschränkt, um die Elefantenpopulationen zu schützen. Die Europäische Union verschärft die Bestimmungen ab heute weiter. Holger Beckmann dazu.
Es war der größte Fund illegal gehandelten Elfenbeins, der in Deutschland jemals gemacht worden war und einer der größten in ganz Europa. Was Zollbehörden und Grenzschützer am Flughafen Berlin-Schönefeld Ende des Jahres 2020 aufspürten, erschütterte Tierschützer auf der ganzen Welt. Denn eigentlich ist der Handel mit Elfenbein international seit Jahrzehnten geächtet. Jedenfalls, wenn es sich um frische Elefantenstoßzähne handelt. Doch das Verbot wird immer wieder in mehr oder weniger großem Stil umgangen. Zu begehrt ist das sogenannte weiße Gold, vor allem in asiatischen Ländern.
Es wurden vor allen Dingen Stoßzähne gefunden in verschiedensten Größen, also von jungen Elefanten, von alten Elefanten, von wirklich kapitalen Elefantenbullen. Und es wurden auch Instrumente gefunden, also Sägen, Fräsen und Ähnliches, die benutzt wurden, um Elfenbein zu verarbeiten, um also aus Rohelfenbein Schnitzereien, Perlen, Figuren und Ähnliches herzustellen.
Sagte damals nach dem spektakulären Fund Arnulf Könke vom Worldwide Fund for Nature. Fakt ist, dass Elfenbein immer noch illegal gehandelt wird und auf dem Schwarzmarkt Höchstpreise erzielt. Die Rede ist von 350 bis 1000 Euro pro Kilo. Auch in Europa.
The EU market, I think, probably is creating demand for ivory and is probably leading to poaching.
Der europäische Markt sei mit großer Wahrscheinlichkeit ein wichtiger Markt für Elfenbein, was die Wilderei unterstütze, meint David Chivell, Archäologe und Wildtierschützer von der Universität Oxford. Tatsache ist, dass immer noch Jagd gemacht wird auf Elefanten mit Stoßzähnen und dass die Dickhäuter deshalb nach wie vor in ihrem Bestand ernsthaft bedroht sind. Umweltschützer prangern schon lange an, das sei ein unhaltbarer Zustand. Gerade die Europäische Union als Gemeinschaft, die sich auch dem Schutz des Planeten und seiner Tierarten verschrieben habe, müsse deshalb mehr dagegen tun. Immer noch werden täglich 54 Elefanten auf der Welt getötet wegen ihrer Stoßzähne. Wenn wir das nicht ändern, dann werden wir unseren Enkeln nur noch davon erzählen können, dass es diese wunderbaren Tiere einmal gegeben hat. Das kann niemand wollen, sagt Bert Wander von der Nichtregierung Organisation Avers. Auch wenn die von ihm genannte Zahl eine reine Schätzung ist, der wachsende Druck von Tier- und Umweltschützern hat die EU dazu gebracht, die geltenden Elfenbeinregeln noch einmal zu verschärfen. Während Handel und Einfuhr von Stoßzahnmaterial aus der Zeit nach 1990 bereits ausnahmslos verboten sind, durfte älteres Elfenbein mit Ausnahmegenehmigungen durchaus noch an den Markt und teilweise auch eingeführt werden. Das ist ab jetzt nur noch dann möglich, wenn Gegenstände aus Elfenbein aus der Zeit von vor 1947 stammen. Bei Musikinstrumenten ist das Jahr 1975 die Altersgrenze. Daniela Freier von Pro Wildlife begrüßt die Verschärfungen, sieht aber dennoch Lücken.
Allerdings ist das Problem, dass eine genaue Altersbestimmung und damit auch der Nachweis der Legalität des Elfenbeins sehr schwierig ist. Das heißt, dies bietet enorme Möglichkeiten für Betrug und Missbrauch.
Zollbehörden werden also auch in Zukunft wachsam bleiben müssen, um illegales Elfenbein in der EU aufzuspüren.
Der Handel mit Elfenbein wird weiter beschränkt und Holger Beckmann berichtete. Sie tun ihren Dienst jahrzehntelang ohne Defekt und ohne Murren und wenn sie dann doch am Ende sind, hält das Nachfolgemodell nur ein paar Jahre. Diese Erfahrung haben schon viele Menschen mit Elektrogeräten gemacht. Was heute produziert wird, soll gar nicht so lange halten. Dieser Verdacht drängt sich dann schnell auf. Die Verbraucherzentrale Hamburg sammelt gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration Bilder besonders alter Geräte und präsentiert Überlegungen, wie neue Geräte langlebiger werden könnten. Axel Schröder berichtet.
Tamina Hipp sitzt gerade an ihrer Doktorarbeit, Titel Obsoleszenz als Herausforderung für Nachhaltigkeit. Diese Obsoleszenz, also die Alterung und Fehleranfälligkeit von Geräten, sollte schon in der Konstruktionsphase von den Ingenieurinnen und Ingenieuren mitbedacht werden.
Das ist natürlich einerseits auch eine Frage der Kompetenz der Designer dieser Geräte, aber es ist natürlich auch ganz stark vor dem Hintergrund zu betrachten, dass die Unternehmen in einem sehr hohen Konkurrenzdruck stehen und halt kaum Zeit und Geld zur Verfügung haben, um auch wirklich sich gut mit der Gerätekonstruktion auseinanderzusetzen und die Geräte auch richtig zu testen.
Dass es durchaus elektrische Geräte gibt, die noch Jahrzehnte nach ihrem Kauf intakt sind, beweist die Seite www.langlebetechnik.de, die Tamina Hipp zusammen mit ihrem Team entwickelt hat. Auf der Internetseite können Fotos von Geräten hochgeladen werden, die sich als besonders robust erwiesen haben und die Menschen schon allein deshalb ans Herz gewachsen sind. Dazu gehören ein 25 Jahre alter Laserdrucker, ein 40-jähriger Heizlüfter oder eine 60 Jahre alte Küchenmaschine mit allen erdenklichen Zubehörteilen. In den Beschreibungen unter den Fotos schwärmen die Menschen von ihren Geräten, von robusten Öldruckstoßdämpfern in einer alten Waschmaschine oder von den wenigen Schrauben, die man lösen muss, um die Geräte zu reparieren. Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg bestätigt, viele ältere Geräte sind noch so gebaut, dass kleine Defekte schnell behoben werden können. Heute sei das eher die Ausnahme.
Was man gesehen hat, ist, dass die Verschleißteile bei diversen Geräten, sagen wir, so gebaut sind, dass sie nicht sich durch Haltbarkeit auszeichnen. Das sind Verbindungen zum Beispiel von Metall auf Kunststoff, wo dann irgendwann einmal einfach der Kunststoff brüchig wird und dann einfach ein ganz banales Ersatzteil da nicht mehr zu kriegen ist und dann das Gerät eigentlich unbrauchbar wird. Solche Dinge finden wir regelmäßig.
Und manchmal scheitert eine einfache Reparatur schon daran, dass das Gehäuse entweder mit Spezialschrauben zusammengehalten wird oder, noch komplizierter, mit Plastiknähten verschweißt ist. Bei Smartphones mit ihren winzig kleinen Schrauben und filigranen Steckverbindungen im Inneren braucht es viel Mut und Erfahrung, um einzelne Teile auszutauschen. Aber auch bei den Smartphone-Akkus wird es Nutzerinnen und Nutzern oft extra schwer gemacht.
Die waren früher relativ einfach mit einem Handgriff auszutauschen. Jetzt sind die praktisch auf allen Geräten verklebt. Ja, das heißt, sie können das nur sehr schwierig tauschen, brauchen Händler dazu. Das braucht Zeit, wo sie ihr Gerät loswerden müssen und kein anderes haben. Und so. Also das sind ganz viele Hindernisse, die dann dafür sorgen, dass nicht repariert wird.
Bei Smartphones gibt es mittlerweile auch Positivbeispiele. Bei den Geräten der Firmen Fairphone oder Shiftphone können viele Komponenten auch von ungeübten Bastlern einfach ausgetauscht werden. Damit Geräte länger genutzt werden können, sollte bei einem Defekt erst einmal überprüft werden, ob eine Reparatur möglich ist, ob es in der Nähe vielleicht ein sogenanntes Repair-Café gibt, in dem ehrenamtliche Tüftler mit Rat und Tat helfen können. Damit durch möglichst langlebige Elektrogeräte das Klima geschützt und Ressourcen geschont werden können, plädiert die Berliner Doktorandin Tamina Hipp für gesetzliche Regelungen.
Hier brauchen wir ganz klar stärkere Vorgaben von der EU, insbesondere im Bereich Ökodesign. Also die genau vorgeben, welche Qualitätskriterien Geräte erfüllen sollen.
Die erste Ökodesign-Richtlinie hat die Europäische Union zwar schon verabschiedet, allerdings sind die Vorschläge, die darin unterbreitet werden, nur Empfehlungen und keine Vorschriften, bei deren Nichtbeachtung Konsequenzen drohen. Aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher selbst können mithelfen, wenn es darum geht, Geräte möglichst lange zu nutzen. Tamina Hipp und ihr Forschungsteam haben in einer Untersuchung herausgefunden, dass schon bei der Kaufentscheidung auf Nachhaltigkeit geachtet werden sollte.
Also wenn die Leute zum Beispiel davon ausgehen, ich kann meine Waschmaschine 20 Jahre nutzen, dann sind sie eher bereit, mehr Geld für ein hochwertigeres Gerät auszugeben. Dann sind sie auch eher bereit, das Gerät gut zu pflegen und auch im Falle von einem Defekt auch reparieren zu lassen. Wenn sie aber davon ausgehen, dass das Gerät ohnehin nach 5 Jahren nicht mehr brauchbar ist, dann sind sie viel weniger bereit, mehr dafür auszugeben, das Gerät zu pflegen und auch reparieren zu lassen.
Und natürlich entscheiden am Ende Konsumentinnen und Konsumenten auch darüber, wie lange sie ein an sich noch voll funktionsfähiges Handy noch nutzen wollen und wie wichtig es ihnen ist, immer das neueste Smartphone in der Tasche zu haben.
Über alte und neue Elektrogeräte war das Axel Schröder.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sicherheit ist wichtig und lästig. Gerade wenn es um die Sicherheit von Computern oder Mobiltelefonen geht. Ein Passwort, das man sich schwer merken kann, ist hilfreich, bloß man kann es sich schwer merken. Und es bietet nicht einmal richtige Sicherheit. Sicherer ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Immer mehr Anbieter ermöglichen sie. Und was es damit auf sich hat, erfahren Sie im Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
Das Prinzip der zusätzlichen Absicherung von Benutzerkonten kennen viele Menschen schon vom Online-Banking. Wer sich auf der Webseite seiner Bank anmelden möchte, braucht dort inzwischen neben dem Passwort noch ein zweites Erkennungsmerkmal oder einen zweiten Faktor, wie es IT-Experten nennen. Der erste Sicherheitsfaktor ist dabei das Passwort, erklärt Constanze Kurz vom Chaos Computer Club.
Und der zweite Faktor wäre eine Zahlenfolge, die man zugeschickt bekommt über eine SMS zum Beispiel auf dem Telefon.
Alternativ benutzen viele Banken auch eigene Smartphone-Apps als zweiten Sicherheitsfaktor, um Anmeldungen oder Überweisungen zu bestätigen. Die Idee hinter einem solchen zusätzlichen Sicherheitsfaktor ist einfach. Viele Passwörter lassen sich vergleichsweise leicht erraten oder knacken. Und selbst gute Passwörter lassen sich zum Beispiel mit versteckter Schadsoftware auf dem Computer ausspähen. Doch allein ist ein erbeutetes oder erratenes Online-Passwort nicht viel wert. Zusätzlich müsste ein Anbieter noch Zugriff auf das Smartphone bekommen, erklärt Sicherheitsexpertin Kurz.
Also es erhöht die Schwierigkeit für einen Angreifer, wenn er sich als jemand anders identifizieren will zum Beispiel.
Inzwischen bieten deshalb auch immer mehr Internetdienste und Online-Shops diese sogenannte Zwei-Faktor-Authentisierung an. So lassen sich die Benutzerkonten bei Google, Microsoft oder Facebook genauso absichern wie Kundenkonten bei größeren Online-Shops oder auch das E-Mail-Postfach mancher Anbieter. In der Regel haben die Kunden dabei mehrere Optionen. Besonders einfach geht die Anmeldung mit einem Zahlencode per SMS-Nachricht. Dafür muss nur die jeweilige Handynummer registriert werden. Alternativ lassen sich die Zahlencodes auch hier mit passenden Smartphone-Apps erzeugen. Die meisten Anbieter benutzen dafür einen offenen Standard, erklärt Digitalexperte Lorenz Bücklein von der Verbraucherzentrale Sachsen.
Das heißt, ich muss nicht für jeden Zugang eine eigene App installieren, sondern ich kann mit dieser einen App halt tatsächlich mehrere Zugänge gleich managen. Das ist ja das Schöne daran.
Entsprechende Apps gibt es kostenlos von unterschiedlichen Anbietern. Zu den bekanntesten gehören der Google Authenticator, Authy und FreeOTP. Aktivieren lässt sich die zusätzliche Absicherung in der Regel direkt im jeweiligen Benutzerkonto. Ist die passende App auf dem Smartphone installiert, geht die Aktivierung ganz einfach über einen schwarz-weißen QR-Code, der auf dem Computerbildschirm angezeigt wird.
Jetzt machen wir auf Aktivieren und was er mir jetzt anzeigt, ist, dass ich jetzt tatsächlich diesen QR-Code, den er mir hier auf dem Bildschirm gerade anzeigt, mit der App aufnehmen muss. So.
Und ein, zwei Mausklicks später ist die App tatsächlich betriebsbereit. Bei der Anmeldung wird jetzt zusätzlich zum Passwort der zweite Sicherheitsfaktor abgefragt. Manchmal reicht dafür das Antippen einer Schaltfläche in der jeweiligen App oder es muss ein Zahlencode eingegeben werden, der in der App generiert wurde. Dadurch ist ein Benutzerkonto deutlich besser abgesichert als vorher, erklärt Sicherheitsexpertin Constanze Kurz vom Chaos Computer Club.
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich eine Zwei-Faktor-Authentisierung immer lohnt. Und wenn ein Anbieter, bei dem man Kunde ist, eine Zwei-Faktor-Authentisierung anbietet, sollte man die auch annehmen und aktiv nutzen.
Und das gilt natürlich besonders, wenn in einem Benutzerkonto sensible Daten wie Adresse oder Zahlungsdaten hinterlegt sind.
Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Zu den Informationen am Mittag begrüßt Sie gleich Sandra Schulz. Und die weitere steigenden Corona-Zahlen sind eines der Themen.